Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Glückwunsch, Sie haben Ihr Wahlziel erreicht. Na, das kann bei dieser Europawahl eigentlich nur eine Partei in Deutschland von sich behaupten, nämlich die Grünen. Die großen Volksparteien scheinen den Anschluss verloren zu haben, vor allem bei den jüngeren Wählern. Die Union hat nur 13% bei den unter 30-Jährigen erreicht. Lag's an dem Aufruf der YouTuber, bloß nicht die CDU zu wählen?
Ich glaube, dass es kein großer Einfluss der YouTuber selbst war, sondern dass die YouTuber spiegeln, wie sich junge Generationen abgehängt fühlen von den großkoalitionären Partnern.
Das sagt die CDU-Politikerin Diana Kinnert. Sie spricht erstaunlich ehrlich über das Versagen der CDU in Bezug auf die junge Zielgruppe. Außerdem sprechen wir über was Historisches an diesem Tag und seine Folgen. Zum ersten Mal wurde nämlich ein Kanzler per Misstrauensvotum in Österreich aus dem Amt gehoben. Sebastian Kurz ist nicht mehr Kanzler. Was bedeutet das jetzt für die Regierung dort und für ihn? Und am höchsten Berg dieser Welt, am Mount Everest, verunglücken momentan viele Menschen in der sogenannten Todeszone.
Du musst dir vorstellen, oberhalb von 5500 Meter stirbt dein Körper quasi langsam. Also Stückchen für Stückchen denaturieren Muskeln, aber auch Mitochondrien, also lebenswichtige Sachen.
Jost Kobusch, Extrembergsteiger, erklärt uns, was da genau passiert am Berg mit dem menschlichen Körper und warum am Mount Everest gerade Stau ist. Das alles jetzt für euch in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Schütteln und neu sortieren, das jetzt angesagt in Brüssel nach dieser Europawahl. Christ und Sozialdemokraten haben massiv an Stimmen verloren. Dafür haben die Grünen, die Liberalen und auch die Rechtspopulisten zugelegt. Was heißt das jetzt für die Zusammenarbeit der einzelnen Fraktionen im neu gewählten EU-Parlament und wer, bitteschön, wird Chef? Darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Brüssel gesprochen, mit Paul Vorreiter. In vielen Ländern hat die Wahlbeteiligung ja stark angezogen. In Deutschland von 48% vor 5 Jahren auf jetzt knapp 62% am vergangenen Wochenende. Klingt ja erstmal nach einem Signal für Europa. Oder wie wird das in Brüssel eingeschätzt?
Das wird in Brüssel auch so gesehen, beziehungsweise von den Vertretern der proeuropäischen Parteien, also Grüne, Linke, Sozialdemokraten, Christdemokraten, die sehen darin eben schon ein Zeichen, dass es vielen Bürgern so ging, dass sie eben nicht das Gefühl hatten, man könne Europa einfach so den Rechtspopulisten oder den Rechten überlassen und dass sie deswegen zur Wahl gegangen sind. Was allerdings auch zur Wahrheit mit dazugehört, dass gerade zum Beispiel auch in Ländern wie Ungarn, wo ja die Partei von Viktor Orban, die Fidesz-Partei, die große Mehrheit da auch an Stimmen bekommen hat, dass dort auch halt ziemlich heftig sogar die Wahlbeteiligung nach oben gegangen ist. Es war quasi nicht der einzige Grund, dass man sich für Europa ausgesprochen hat und eben die Rechtspopulisten abwehren wollte und deswegen zur Wahl gegangen ist, sondern es sind auch die Gegner zur Wahl gegangen.
In Deutschland und ganz Europa haben die Sozialdemokraten und die Christdemokraten ja starke Verluste hinnehmen müssen. Was würdest du sagen, wie verändert das die Zusammenarbeit der Parteien auf EU-Ebene?
Na, das bedeutet, dass die großen Parteifamilien, eben die Sozialdemokraten und die Christdemokraten, die müssen jetzt erstmals so richtig nach anderen Partnern suchen. Und eine große, besondere Rolle kommt jetzt eben den Grünen und den Liberalen zu. Das sind die Wahlsieger des gestrigen Abends, was sie auch ausmacht. Sie sind eben so proeuropäisch gesinnt und stellen die EU nicht in Frage, wie es eben die Rechtspopulisten oder Teile von ihnen eben tun. Und da wird es jetzt eben darum gehen, eine große Mehrheit zu finden, was man vielleicht auch noch wissen muss, was auch so ein bisschen Brüssel und Straßburg typisch ist. Hier gibt es nicht in der Form, wie wir das aus Deutschland kennen, aus dem Bundestag, einen Fraktionszwang, wo man sagen kann, dass man selbst mit kleiner Mehrheit ganz gut durchregieren kann, sondern hier sind größere Mehrheiten notwendig, weil sich durchaus innerhalb der Parteifamilien entlang der Ländergrenzen auch nochmal Gräben aufzeigen. Also das sieht man immer wieder bei Abstimmungen, dass einige Fraktionen auch durchaus gespalten sind. Das heißt, wenn man EU-Gesetze auf den Weg bringt, muss, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn man eine größere Mehrheit hinter sich findet. Und das könnte eben klappen, wenn Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne zusammenkommen. Aber es war oder ist immer noch der Wille der Sozialdemokraten, eine Koalition, eine Allianz gegen Manfred Weber von den Christdemokraten aufzubauen. Das klappt zwar rein rechnerisch allein nicht, wenn man Liberale, Grüne und Linke dazu nimmt, aber das zeigt so ein bisschen auch die Gemengelage jetzt heute einen Tag nach der Wahl. Es wird eben jetzt erstmals richtig bunt gesucht, in welchem Farbenspektrum, in welcher Zusammensetzung man hier zusammenarbeiten möchte.
Was auch gesucht wird, ist ein Präsident, ein neuer der Europäischen Kommission. Wie schwierig ist der Prozess?
Der ist ziemlich schwierig und es ist eigentlich auch völlig offen zum jetzigen Zeitpunkt, wer es denn am Ende wird. Denn es gibt da so eine Art, ja, man kann sagen, so zwei Philosophien, die gegeneinander krachen. Einerseits Manfred Weber ist ja der Spitzenkandidat der EVP, also der stärksten Fraktion der Christdemokraten. Und er sieht sich auf Grundlage der EU-Verträge dazu befähigt, jetzt dann zum EU-Kommissionspräsidenten gewählt zu werden. Denn im Lissabon-Vertrag, da gibt es so einen Passus, da steht drin, dass die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Europawahl den Kandidaten dann vorschlagen. Doch nicht alle Mitgliedsländer sehen das so. Prominentestes Beispiel ist da Frankreich. Emmanuel Macron, der Präsident, der sieht sich eben nicht an diesen Spitzenkandidatenmodus gebunden. Und das nährt jetzt auch die Spekulationen. Die Länder könnten sich auf einen völlig anderen Kandidaten einigen. Zum Beispiel Michel Barnier wird da oft genannt. Das ist der, der den Brexit für die EU verhandelt hat. Andererseits, so das Argument derer, die hinter diesem Spitzenkandidatenprinzip stehen, die sagen, Moment, es kann ja nicht sein, dass während der Wahl sich viele Bürgerinnen und Bürger mit den Kandidaten dann auseinandersetzen, mit den Spitzenkandidaten und dann im Nachgang eine Zufallsperson in das Amt hineinkommt, von der keiner was im Europawahlkampf wusste.
Wenn wir uns mal das rechte Spektrum anschauen, also EU-Gegner, Nationalisten und Europaskeptiker, dann kommen die jetzt auf knapp ein Viertel der Sitze im EU-Parlament. Was ist da zu erwarten? Schlagkräftige Fraktionen, die mit einer Stimme sprechen oder eher doch Konfrontation und Streit?
Na, es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass das tatsächlich nicht so ein monolithischer Block ist. Also das ist jetzt quasi eine Zahl, die jetzt sehr, sehr grob gefasst, also wenn man wirklich das komplette rechte Spektrum zusammennimmt, also angefangen mit den Euroskeptikern, mit den auch Islamophoben und EU-Gegnern und natürlich auch den Nationalisten, da kommt man tatsächlich auf eine Zahl knapp ein Viertel der Plätze. Allerdings haben wir ja jetzt schon in diesem rechten Spektrum mehrere Fraktionen und es gibt viele Trennlinien zwischen den Parteien. Also man könnte da so ein Beispiel nennen, dass beispielsweise die Lega in Italien, die Partei von dem Innenminister Salvini, der zum Beispiel auch gerne bereit ist, von Brüssel mehr Geld für seine Wirtschaft zu fordern, dass dann auf der anderen Seite eine AfD sagen würde, na Moment, wir wollen eigentlich nicht, dass die Südländer über einen Transfer Geld bekommen, dann von den wohlhabenderen Nordländern. Das wäre eine so eine Trennlinie. Die Brexit-Partei von Nigel Farage, die stimmt auch nicht ganz so islamophobe Töne an, wie es beispielsweise Viktor Orban macht, der jetzt noch Teil der EVP ist, auch wenn er dort suspendiert wurde. Also man kann sagen, auch dieses rechte Lager ist in sich gespalten. Insofern werden wir jetzt da erstmal warten müssen, wie sich da die Fraktionen zusammenfinden. Ich glaube allerdings nicht, dass es eine riesen Mega-Fraktion geben wird. Was wahrscheinlich sicherer ist, ist, dass einfach die Rechtspopulisten jetzt lauter werden im Parlament.
Einschätzung von Paul Vorreiter, unserem Korrespondenten in Brüssel, mit dem neuen Zusammenspiel im EU-Parlament nach den Wahlen gestern.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern noch Wahlerfolg, heute schon weg vom Fenster. Sebastian Kurz, der bisherige österreichische Kanzler, ihm wurde heute das Misstrauen im österreichischen Parlament ausgesprochen.
Der gegenständliche Antrag ist somit angenommen. Damit hat der österreichische Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen versagt.
Und nicht nur ihm wurde das Misstrauen ausgesprochen, sondern der ganzen Regierung. Damit wurde der Antrag der SPÖ angenommen. Das war das erste erfolgreiche Misstrauensvotum in der Geschichte Österreichs. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten, mit Clemens Fehrenkotte. Clemens, es gab diesen Moment heute in der Abstimmung, da wurde gefragt, wer spricht das Misstrauen aus? Und dann sind ziemlich viele Menschen im Parlament aufgestanden. Das heißt, man hat diese Abstimmung also gleich mal schön personalisiert?
Nein, es war in aller Öffentlichkeit. Es wurde der Fraktionszwang aufgehoben. Und es war vorher klar, dass die Sozialdemokraten und auch der ehemalige Koalitionspartner von Sebastian Kurz, die FPÖ, aufstehen würden. Und das war dann auch klar. Das war eine ganz eigenartige Stimmung auch. Jeder wusste, wie es ausgeht. Dann fragte die Parlamentspräsidentin, Stellvertretende, die Doris Boris, also wer dafür ist, bitte steh auf. Und dann waren das mehr als 100, 110 Abgeordnete. Und damit war die Sache völlig klar. Und kleine Unruhe im Saal. Und danach war damit mit diesem Aufstehen, mit diesem Votum für alle zu sehen, beschlossen, dass die Kanzlerschaft von Sebastian Kurz an diesem Nachmittag dann zu Ende ging.
Aber aufgestanden sind dann quasi nur FPÖ und SPÖ?
Es sind noch diejenigen aufgestanden, das sind die 7 Abgeordneten der kleinen Oppositionsparteienliste jetzt, eine Abspaltung der Grünen, die das eigentlich alles ins Rollen gebracht haben, die von Anfang an gesagt haben, Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz. Die wollten übrigens nicht die gesamte Minderheitsregierung abgesetzt sehen, aber haben sich dann doch angeschlossen.
Wie hat denn Sebastian Kurz selbst darauf reagiert?
Er hat vor 10 Minuten vor seinen Anhängern reagiert. Er schaltet jetzt komplett auf Wahlkampfmodus um. Er hatte jetzt eine kleine Ansprache im Wiener Regen im Augenblick vor jubelnden Anhängern. Die Stimmung ist dabei fast kämpferisch euphorisch. Da sagt er, das ist jetzt nicht eine Abstimmung, die man respektieren muss. So sei das Demokratie, es sei nicht der Platz für Hass, Zorn und Vergeltung. Aber, sagt er auch, es sei klar, dass offenkundig die Rot-Blauen künftig auch an die Macht wollten, also die Warnung vor einer Zusammenarbeit, wie man es heute nur beim Parlament gesehen hat, zwischen Sozialdemokraten und den Rechtspopulisten. Und das ist das neue, in Anführungsstrichen, politische Feindbild. Und er wolle, das sagt er eben, bis die ganzen Wahlkampfwochen zu Ende sind im September, das Land auf, Land ab sagen.
Wie schätzt du das selbst ein? Hat er da noch eine realistische Chance bei den Wahlen im September? Oder ist es jetzt so ein bisschen das Ende seiner politischen Karriere?
In keinem Fall ist das Ende seiner politischen Karriere mit 32 Jahren. Er hat das Projekt relativ langfristig aufgesetzt und ursprünglich eigentlich auch geglaubt, vorveröffentlicht von diesem Video, dass das vielleicht so eine Legislaturperiode, die dauert hier 5 Jahre, klappen könnte. Gut, das ist jetzt gescheitert, aber er hat von den Zustimmungswerten in der Bevölkerung sehr, sehr große Pluspunkte auf dem Weg zu den Neuwahlen. Seine Karriere ist mit Sicherheit nicht beendet. Es sei denn, was muss man, wenn wir uns unterhalten hätten, an einem Freitagnachmittag, dem 17. Mai, da vor der Veröffentlichung des Videos, da war die politische Welt hier in Österreich noch völlig in Ordnung. Und dann zu Ende, sowas kann immer passieren, aber mit dem Vorbehalt, wenn man den mal irgendwie wegsteckt, wenn nichts passiert, läuft Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz die nächsten Wochen zur Hochform auf und die anderen Parteien werden schwer haben. Insofern, der kommt dann wieder, wird die Mehrheit erreichen und vermutlich dann, wenn man das mal prophezeien darf, dann auch wieder der alte, neue Bundeskanzler werden.
Österreich hat heute was zum ersten Mal gemacht, nämlich zum ersten Mal erfolgreich das Misstrauen gegen einen Kanzler ausgesprochen. Clemens Fehrenkotte, unser Korrespondent aus Wien, mit den Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden über Tampons, Binden und Menstruationstassen. Auf all das muss man nämlich bei uns in Deutschland 19% Mehrwertsteuer zahlen. Das ist zu viel, findet Einhorn, ein Startup aus Berlin. Sie haben eine Petition gestartet und wollen erreichen, dass die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte eben gesenkt wird. Von 19% auf 7%. Noch einen Tag läuft diese Online-Petition auf der Seite des Deutschen Bundestags. Und vor einigen Stunden haben sie das Ziel von 50.000 Mitzeichnern erreicht. Ilka Knieck aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Was passiert jetzt?
Jetzt geht das Thema in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags. Der tagt 4-mal im Jahr und muss sich nun in einer öffentlichen Sitzung mit der Steuer auf Periodenprodukte befassen. Heißt, Cordelia Röders-Arnold von dem Startup Einhorn wird wahrscheinlich zu dieser Sitzung eingeladen und sie kann dann direkt erklären, warum sie das wichtig findet, dass Tampons, Binden, Menstruationstassen und so weiter nicht mit 19% besteuert werden, sondern nur noch mit 7%.
Wieso genau ist diese Steuersenkung denn so ein wichtiges Thema?
Die Initiatoren, die sagen, wie Binden und Tampons aktuell besteuert werden, das ist eine fiskalische Diskriminierung, also eine Diskriminierung durch den Staat, weil es Produkte betrifft, die nur Frauen bzw. nur Menstruierende brauchen. Cordelia Röders-Arnold, die die Petition mitgestartet hat, die sagt es so.
Es gibt nun mal in Deutschland einen Steuersatz für Dinge des Grundbedarfs, mit denen zum Beispiel auch Nahrungsmittel besteuert sind, das ist der 7%ige Steuersatz, aber mit dem sind auch andere Dinge besteuert, wie zum Beispiel Schnittblumen und Trüffel zum Beispiel, die man eigentlich nicht zwingend benötigt. Und wir sind eben der Meinung, dass Menstruationsprodukte, Binden, Tampons sind Grundbedarf. Das ist kein Produkt, auf das man verzichten kann.
Heißt, es geht darum, wie die jeweiligen Mehrwertsteuern für diese Produkte hier in Deutschland begründet werden. Auf Hygieneartikel gibt es eben diese 19% und Tampons und Binden fallen drunter. Auf Grundbedarfsartikel die 7%.
Na gut, dann lass uns da mal den Vergleich machen. In Deutschland also Tampons mit 19% besteuert. Die Initiatoren der Petition verlangen, dass dieser Steuersatz auf 7% gesenkt wird. Wie viel Geld macht das so aus?
Der reine Betrag am Ende, der erscheint jetzt eigentlich gar nicht mal so hoch. Also eine 32er-Packung Markentampons, die kosten im Drogeriemarkt 3,25 Euro. Da sind diese 19% Mehrwertsteuer inklusive. Hätten wir die geringere Mehrwertsteuer von 7%, dann würde man bei dieser Packung 39 Cent sparen. Gäbe es gar keine Mehrwertsteuer, wären das über 60%. Nana Josefine Roloff, die hat schon vor einiger Zeit eine Petition bei change.org gestartet, also auf einer anderen Seite. Zum gleichen Zeitpunkt gibt es hier eben zwei Petitionen zu diesem Thema. Und sie sieht es so.
Man kann das tatsächlich gut sehen, wenn man sich den Teil dessen anschaut, was im Hartz-IV-Satz für Hygiene vorgesehen ist. Und unter diesem Begriff fällt auch die Menstruationspflege. Da bekommen Frauen nicht mehr als Männer, sondern das sind immer 15,55 Euro. Und für Personen, die wirklich an diesem unteren Ende leben, ist jeder Euro etwas wert.
Außerdem braucht ja jede Frau unterschiedlich viele Tampons oder Binden. Die gehen ja auch mal verloren, weil man die eben ständig mit sich rumtragen muss. Aufs Jahr berechnet könnte man also schon so zwischen 5 und 10 Euro sparen. Auf ein ganzes Leben berechnet auch einige hundert Euro.
Das ist nicht wenig Geld. Wie ist denn die Lage in den anderen Ländern dazu? Da ändert sich ja schon so ein bisschen, was ist zu hören, oder?
Ja, genau. Also zuletzt in Australien, da ist die Mehrwertsteuer jetzt komplett abgeschafft. Das war dann zum Jahreswechsel. Vorher gab es dort 10% Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte, also auch schon weniger als bei uns in Deutschland. Nun aber, wie gesagt, dann eben gar keine Steuer mehr. So machen das auch Irland, Kanada, Kenia, Indien, Mauritius und auch sogar einige US-Bundesstaaten. Und auch einige andere Staaten haben zumindest niedrigere Steuern für Tampons und Binden. Zum Beispiel in Großbritannien, der Schweiz oder Spanien liegen die Steuern bei 5,5, 7,7 oder eben 10%. Mhm. Es gibt aber auch Länder, die erheben da noch weit mehr Steuern als Deutschland. Dazu hat Spiegel Online mal sehr umfangreich recherchiert. In Österreich zum Beispiel werden Periodenprodukte mit 20% besteuert, in Schweden mit 25% und Ungarn sogar 27%.
Gut, jetzt kann man sagen, man fährt einfach ins Ausland und dann kommt man irgendwie um die Steuer drumherum. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwie Methoden, Tricks?
Also in Deutschland gibt es dieses Tampon-Buch. Das ist eine Aktion von The Female Company. Ist auch viel darüber berichtet worden. Die verkaufen einfach Tampons in einem Buch. So fallen die dann unter die 7% Mehrwertsteuerregel, weil Bücher eben unter diese Regel fallen. Das ist aber, du sagst es schon, eigentlich der einzige Weg, außer du fährst jetzt irgendwo ins Ausland und kaufst dir da deine Sachen.
Was ist so dein Gefühl? Tut sich jetzt nach der erfolgreichen Petition da ausreichend viel? Tut sich was?
Ja, ich finde es schwer zu sagen. Also die Initiatorin der Petition ist ziemlich optimistisch, weil das Thema eben große Aufmerksamkeit bekommt und ja auch im Petitionsausschuss diskutiert wird. Zuständig ist aber am Ende das Finanzministerium und die haben mir heute auf meine Anfrage geantwortet, der Steuersatz von 19% ist die Regel. So gilt der Regelsteuersatz von 19% für alle Hygieneprodukte, zum Beispiel auch Toilettenpapier, Windeln und auch für Medikamente. Die Regelungen stehen im Einklang mit den Vorgaben der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Also klingt jetzt nicht nach einer Veränderung.
Das ist zu viel Geld. 19% Mehrwertsteuer auf Tampons, Binden, Menstruationstassen. Das Startup Einhorn will das senken, hat eine Petition gestartet und genügend haben unterzeichnet, dass das alles jetzt in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags kommt. Die Informationen und Einzelheiten hat Ilka Knigge aus unserem Team zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova.
Hätten gestern in Deutschland nur Menschen unter 30 Jahren gewählt, dann hätte eine Partei die ganz klare Mehrheit bekommen, und zwar die Grünen. Die Union dagegen insgesamt, die Partei mit den meisten Stimmen gestern bei der Wahl, hatte bei den jungen Wählern unter 30 nur 13% bekommen. Was die Zustimmung bei den Jungen angeht, ging es für die Konservativen ziemlich steil nach unten, das daraus zu lesen, und das ja seit der letzten Europawahl eben. Warum ist das so? Hat das was mit den YouTubern hinter Rezo zu tun oder einfach nur mit Arroganz der Partei? Darüber habe ich heute mit Diana Kinnert gesprochen. Sie ist selbst CDU-Politikerin, 28 Jahre alt, aus Berlin, geboren in Wuppertal. Und ich wollte erstmal wissen, wie sie sich das erklärt, diesen Einbruch bei den jungen Wählern, die die CDU nicht wählen.
Ich glaube, das hat was mit dem Agenda-Setting der letzten Jahre zu tun. Die CDU ist wie die SPD und bei der SPD gab es den Einsturz eben bei der Bundestagswahl und jetzt auch ähnlich, schon allein dadurch, dass sie in der Großkoalition verbunden sind und eine Behäbigkeit an den Tag legen, in der einfach keine Zukunftsthemen besprochen werden. Und ich glaube, dass das eine junge Generation extrem nervt.
Wie groß schätzen Sie den Einfluss von den YouTubern jetzt an diesem Ergebnis ein?
Ich glaube, dass es kein großer Einfluss der YouTuber selbst war, sondern dass die YouTuber spiegeln, wie sich junge Generationen abgehängt fühlen von den großkoalitionären Partnern.
Und das erkennt man aber innerhalb der CDU nicht?
Ach naja, also wir sind eine Partei mit 500.000 Mitgliedern, da gibt es diese Stimmen und jene Stimmen. Es ist bei uns ganz, also es ist bei uns einfach so, dass unsere Mitgliedschaft natürlich vornehm aus dem ländlichen Raum kommt. Wir haben ein Durchschnittsalter von über 60 Jahre. Da ist die Sensibilität den Zukunftsthemen gegenüber oder den Lebenswirklichkeiten, Bedürfnissen und Interessen der jungen Generation, da ist die Sensibilität natürlich nicht so besonders groß.
Gerade beim Thema Klimapolitik, was ja jetzt anscheinend den Ausschlag gemacht hat für viele junge Wählerinnen und Wähler, ein wichtiges Thema. Die CDU ist dann in den letzten Wochen ja eigentlich mehr oder weniger rumlaviert in Sachen auch CO2-Bepreisung. Und die innovative Politik scheinen wohl die Grünen zu machen. Geht das Thema mit der CDU überhaupt zusammen, Klimapolitik?
Ich glaube, rein von der Theorie betrachtet extrem. Klimapolitik ist ja nicht nur globale Erderwärmung, sondern das ist auch Biodiversität, das hat was mit Landwirtschaftspolitik zu tun, das hat was mit Artenvielfalt zu tun, das hat was mit Ressourcenschonung zu tun, das hat was auch mit Langfristigkeit insgesamt zu tun, und das alles passt natürlich zu eigentlich dem christlichen Urwert von Bewahrung der Schöpfung. Also eigentlich ist das Interesse der CDU an dem Thema sollte ein großes sein.
Aber ist nicht.
Es ist in der Praxis ein bisschen schwieriger, weil wir alte Industrien in Deutschland haben, die sich jetzt seit Jahrzehnten festgesetzt haben, an denen viele Arbeitsplätze hängen, die Industrien zu transformieren. Da tut sich die Politik schwer mit, und sie glaubt vor allem, und das glaube ich ist ein Fehler, dass sie ein bisschen zu beschwichtigen und ihnen Zeit zu lassen, dass das was Vornehmes und was Gutes für die Altindustrien ist. Ich glaube, je schneller man neue Räume für Innovationen macht, je schneller man irgendwie nachhaltige Technologien ins Spiel bringt und eigentlich auch den Altindustrien die Möglichkeit gibt, sich ganz schnell Zukunftsmärkten gegenüber zu öffnen, desto besser wäre es. Und ich glaube auch, dass man über eine freundliche Wirtschaftspolitik im Bereich nachhaltige Technologie viel schneller Einfluss bekommt auf den Klimawandel als durch eine Symbolpolitik von ich verbiete da einen Plastikstrohhalm oder da einen. Deswegen glaube ich eigentlich, dass bürgerlich-liberale Politik viel mehr ausrichten kann gegen den Klimawandel.
Aber hält sich die CDU da sehr stark in dieser alten Industrie auf und schaut nicht zu sehr in die Zukunft?
Das glaube ich so, ja.
Warum?
Naja, weil wir eine Mitgliedschaft haben, die aus dieser Generation stammt, die genau diese Lobbyinteressen kennt, die genau diese Industrien kennt, die sich vielleicht auch nicht vorstellen kann, was alles schon möglich ist, welche Innovationen auf dem Weg kommen. Tesla hat BMW an der Börse überholt. Das sind alles so Trends, die irgendwie an unseren Mitgliedern vorbeigehen. Und ich glaube, dass das auch einfach dem Alter unserer Mitglieder geschuldet ist. Junge Leute, die bei Fridays for Future mitlaufen, die also gerade Schüler oder halt ein bisschen bis 30, 40 Ältere, die dann die Grünen wählen, die kennen sich bei grünen Startups aus, die wissen auch, wie es im urbanen Raum zugeht. Und das sind die Lebensräume, in denen es diese Innovation schon gibt.
Ist das frustrierend in der Arbeit eigentlich? Stellst du mir jetzt gerade so vor, Sie haben ja anscheinend eine bisschen andere Auffassung als das Gros in der CDU.
Ja, es ist natürlich sehr frustrierend. Ich bin seit 12 Jahren Mitglied. Ich versuche ein paar politische Themen zu setzen. Und es ist schwierig im nachhaltigen Bereich, weil klar, da gibt es ein Umdenken. Wir haben die Energiewende. Merkel ist bemüht in dem Thema. Aber es geht mir natürlich viel zu langsam. Und es gibt noch ganz andere Themen, die natürlich was mit Feminismus, mit Diversität, mit gesellschaftsliberalen Positionen zu tun haben, wo unsere Partei einfach ein bisschen länger braucht.
320 Schulstreikende für Fridays for Future. 10 Millionen Zuschauer für Wahlaufrufe für den Klimaschutz bei YouTube. Junge Wähler und große Volkspartei, das passt irgendwie nicht zusammen. Das zeigt auch der Verlust der CDU bei der Europawahl gestern. Diana Kinnert war das, 28 Jahre alt, CDU-Politikerin aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat am Wochenende ein Zeitungsinterview gegeben und gesagt, dass er Juden nicht empfehlen könne, überall in Deutschland ihre Kippa zu tragen. Klein wollte damit eine Debatte anstoßen nach dem Motto, es ist eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei uns hier in Deutschland, sondern antisemitische Übergriffe sind leider Alltag. Das mit der Debatte ist ihm gelungen. Alle möglichen Politiker haben sich geäußert. Auch aus dem Ausland. Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Klein hat ja seine Aussage heute nochmal eingeordnet, ne?
Genau, also am Wochenende hatte es sehr viele Reaktionen auf seine Aussage gegeben. Der bayerische Innenminister und auch der Bundesinnenminister hatten gesagt, das geht gar nicht, dass man Juden empfiehlt, ihre Kippa nicht zu tragen. Der israelische Staatspräsident hatte gesagt, die Aussage habe ihn zutiefst schockiert, weil Deutschland quasi aufgibt und kapituliert. Und Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte, hat dann heute in 9 Interviews nochmal gesagt, dass dieser Satz von ihm nicht so verstanden werden soll, dass Juden keine Kippa mehr tragen sollen und dass der Staat kapituliert. Er sagt, dass er die Menschen aufrütteln wollte und darauf hinweisen wollte, dass es für Juden in Deutschland eben schon ein Problem sein kann, öffentlich eine Kippa zu tragen. Auch wenn das vielleicht nicht das Bild ist, das man von Deutschland haben will.
Gibt es denn irgendwelche Vorfälle, auf die Klein sich bezieht?
Also es geht jetzt nicht um konkrete einzelne Vorgänge, sondern Klein bezieht sich darauf, wie viele antisemitische Straftaten es letztes Jahr insgesamt gab. Das waren fast 2000 und damit fast 20% mehr als im Jahr davor, also ein ziemlicher Anstieg. Und Klein sagt, wenn sich das ändern soll, dann reicht es nicht, wenn sich nur der Staat drum kümmert, sondern dann muss auch die Zivilgesellschaft mitmachen.
Wir brauchen mehr Wachsamkeit, wir brauchen mehr Zivilcourage. Wenn wir Antisemitismus wahrnehmen, diesen sofort zurückweisen, in Restaurant, in der U-Bahn, im Alltag sofort dagegen aufstehen und das mit einer beherzten Zivilcourage und einem beherzten Einschreiten kontern.
Ja, also Klein sagt, es braucht nicht nur den Staat, wenn es um Sicherheit von Juden geht, sondern auch Zivilcourage.
Ja, was ja eigentlich auch kaum einer abschreiten kann. Ne? Also warum äußern sich denn jetzt plötzlich alle mit ihrer Meinung dazu?
Ja, Klein hat einen Punkt angesprochen, der einfach unangenehm ist, dass in Deutschland nicht mal 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Juden angegriffen werden. Und der Streit, der wird darüber geführt, welche Rolle der Staat spielen muss. Viele Politiker sagen, es ist zuallererst mal die Aufgabe des Staates, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Die Bundesregierung hat sich heute auch geäußert. Regierungssprecher Steffen Seibert hat Folgendes gesagt.
Und deswegen, um es ganz klar zu sagen, ist es die Aufgabe des Staates, sicherzustellen, dass jeder sich an jedem Ort unseres Landes auch mit einer Kippa sicher bewegen kann. Und zu dieser Verantwortung stehen wir. Und das gilt im Übrigen auch für die Träger anderer religiöser Symbole.
Also Seibert sagt, in Deutschland darf jeder religiöse Symbole tragen, Kippa, Kreuz, Kopftuch, was auch immer. Und dass es nicht sein kann, dass jemand deswegen angegriffen wird.
Aber trotzdem gibt es ja Gegenden, in denen Menschen sich nicht trauen, so zu sein, wie sie nun mal sind. Also wenn eine Muslimin Angst hat, angepöbelt zu werden, wenn sie ein Kopftuch trägt, oder das hat jetzt nichts mit Religion zu tun, aber wenn Homosexuelle an bestimmten Orten lieber nicht Händchen halten. Ne?
Genau, und das ist ja das Problem. Wenn der Staat zuständig ist, was kann er dann gegen solche Situationen machen? Also es können ja nicht überall Polizisten stehen.
Aber dann ist es am Ende doch wieder eine gesellschaftliche Frage, dass jeder Einzelne was tun muss?
Genau, das sehen eigentlich alle, die in dieser Diskussion jetzt mitmachen, eigentlich grundsätzlich auch so. Aber einige wollten eben sicherstellen, dass der Staat diese Verantwortung nicht abgibt und sagt, naja, kümmert ihr euch halt alle selber drum. Mhm. Sondern dass der Staat auf jeden Fall zuständig ist, Übergriffe zu verhindern und auch zu bestrafen.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat am Wochenende eine Diskussion angestoßen über Antisemitismus in Deutschland und wer dafür eigentlich zuständig ist, dafür zu sorgen, dass jeder überall alle religiösen Zeichen tragen darf und sich auch sicher und wohlfühlen darf. Informationen dazu kamen von Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
It's mostly blue eyes here. If you detach. There's no way you're going to get a nice accent. You need a jackhammer, so you're just going to sew to the bottom.
Das hier,
in a nice way.
Das ist der britische Bergsteiger Robin Fischer. Er beschreibt das Eis bei seinem Aufstieg auf den Mount Everest letztes Wochenende zu sehen bei Instagram. Einige Stunden später ist er tot. Verunglückt am Mount Everest. 10 Tote innerhalb von 9 Tagen am Mount Everest. Das alles angeblich wegen zu viel Andrang und Stau. Je mehr Bergsteiger nach oben wollen, umso länger müssen sie nämlich in der sogenannten Todeszone verharren. Ich habe darüber mit Jost Kobusch gesprochen. Er ist Extrembergsteiger und hat 2015 das Erdbeben im Mount Everest Base Camp überlebt. Ich wollte von ihm wissen, was genau die sogenannte Todeszone ist.
Du musst dir vorstellen, oberhalb von 5500 Meter stirbt dein Körper quasi langsam. Also Stückchen für Stückchen denaturieren Muskeln, aber auch Mitochondrien, also lebenswichtige Sachen. Und je höher du unterwegs bist, desto schneller passiert dieser Verfall. Und ich sag mal, viele sagen jetzt, oberhalb von 8000 Metern ist zum Beispiel die Todeszone. Manche setzen das eher an. In dieser Zone ist die Zeit einfach sehr gering, die du überleben kannst. Mhm. Bevor du halt nicht mehr stark genug bist, um zum Beispiel zu gehen oder zu atmen.
Just, wie kann es sein, dass es dort zu Stau kommt?
Der Everest ist der höchste Berg der Erde. Die meisten kennen ja wahrscheinlich noch nicht mal den zweithöchsten, aber ich als Profibergsteiger werde häufig gefragt, ja, hast du schon mal Everest bestiegen? Und wenn ich dann sage, nö, dann sagen die meisten, oh, dann bist du ja gar kein richtiger Bergsteiger. Weißt du, und genau wegen solchen Sachen ist der Everest beliebt. Jeder kennt ihn und wenn du bestiegen hast, kann jeder damit was anfangen.
Du kennst die Gegend ja eben sehr gut, warst selbst schon mal Mount Everest Basiscamp. Wie darf man sich den Betrieb da oben vorstellen?
Ja, also ich wollte damals den Lhotse besteigen. den kleinen Bruder quasi vom Everest, wenn man so will. Und man nutzt das gleiche Basecamp. Also ich bin auch im Everest Basecamp gewesen. Und da sind dann halt 1000 Menschen untergebracht und Zelte, die sich über eine Fläche von 1,7 Kilometern erstrecken. Es ist quasi eine kleine Stadt da oben.
Und da gibt es dann keine Absprachen? Da macht jeder so sein eigenes Ding und zieht dann los? Oder wie läuft das ab?
Also an sich funktioniert jedes kleine Basecamp autark. Das bedeutet, es gibt immer so kleine Einheiten, die haben ein eigenes Küchenteam und die funktionieren komplett autonom. Und von denen spricht sich jetzt primär erstmal niemand ab. So, wann geht ihr, wann geht ihr, wann geht ihr? Bei den Gipfeltagen kann es aber schon mal vorkommen, dass man sich abspricht, gerade wenn sehr viel los ist, dass man schaut, dass man das irgendwie ein bisschen verteilt im Interesse aller.
Und ist das Gefährliche wirklich, dann eben zu früh loszugehen und eben in einen möglichen Stau reinzukommen? Oder was würdest du sagen, was ist in diesem Basecamp dann noch so das Gefährliche?
Kritisch sind die Staus weit oben. Und ich als Solobergsteiger halte mich tunlichst von diesen, ich sag mal, Auswüchsen des Extremtourismus fern. Für mich hat das nichts mehr mit Alpinismus zu tun. Auf dem Weg nach oben in so einen Stau zu geraten, ist die eine Sache. Klar, dann musst du halt an einem gewissen Punkt umdrehen. Aber stell dir mal vor, du bist schon oben und dir geht's eigentlich gar nicht so gut und du möchtest runter und du steckst auf dem Weg nach unten im Stau und bist total erschöpft und zeigst Symptome von Höhenkrankheit. Ich denke, dass man da ein nachhaltiges, langfristig orientiertes System finden muss, denn es werden immer mehr Leute, die jetzt auf den Everest steigen wollen. Und so kann es nicht weitergehen.
So ein System gibt es aber leider momentan noch nicht. Warteschlangen am Mount Everest und viele verunglückte Menschen. Deshalb, warum das alles so ist, darüber habe ich mit dem Extrembergsteiger Jost Kobusch gesprochen. Das war das Update für heute. Thilo Jahn und Ilka Knigge sind raus für den Moment.
Tschö.
Ilka gibt's morgen wieder. Bis dahin, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.